Lange läuft's ja nicht mehr, das Jahr 2024 und damit eine gute Gelegenheit, mal einen Blick in die Zukunft zu werfen und mal so ein bisschen zu schauen, was wartet eigentlich im nächsten Jahr auf uns, ja, und wie könnten wir uns da entsprechend positionieren. Der Frage werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milan Art, ich begrüße Sie ganz herzlich, mal wieder, immer noch aus Bangkok. Ja, die Weihnachtszeit ist um, ja, das stört natürlich hier in den Malls niemanden, denn die Weihnachtsdekoration ist immer noch da, wird so langsam ersetzt gegen die ja, Silvesterdekoration. Die Clubs und Rooftop-Bars bereiten sich entsprechend vor und ich weiß offen gesagt noch nicht, was ich mache, denn bei mir bahnt sich so ein leichter Schnupfen an, was mich ärgert, weil ich dann eigentlich nach Neujahr zum Tauchen will. Ich hoffe, das klappt auch, ansonsten muss ich nur schnorcheln. Nicht so schlimm, aber Tauchen ist natürlich besser. Ich werde Sie da auf dem Laufenden halten, aber jetzt lassen Sie uns mal den Blick in die Märkte werfen. Zunächst mal mit den Zahlen und dann habe ich natürlich auch wieder eine Präsentation vorbereitet und werde mit Ihnen auch mal gemeinsam in die Charts reingehen. Also lassen Sie uns direkt durchstarten. Ja, zwei Tage sind es noch, der Montag und der Dienstag im alten Jahr. Am Mittwoch beginnt das neue Jahr. Für die ein oder andere Person vielleicht, naja, zum Glück oder leider, je nachdem. Aber eins ist sicher, wir werden dem kaum entkommen können. Und von daher ist es eben mal ganz wichtig, auch mal zu schauen, was uns eigentlich erwartet, worauf wir uns zumindest mal einstellen können. Ja, und eigentlich geht das Jahr relativ entspannt los mit den Einkaufsmanager-Indizes. Das sollte aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich große Bewegung mit sich bringen. Man kann mal auf die Arbeitslosenquote schauen. Hier ist die Prognose raus, die war bei Fast & Forex ja noch nicht verfügbar. 2,2% statt 2,1 für Deutschland dann am Freitag. Das ist die Erwartungshaltung. Offen gesagt eher natürlich negativ. Negativ zu sehen heißt nämlich, dass es weniger Jobs gibt und dementsprechend die Wirtschaft diese einfach nicht mehr anbietet. Warum, kann sich jeder selber denken, weil es nicht so rund läuft. Und das ist das, was im Endeffekt die Konsequenz auch daraus ist. Und da muss man natürlich auch sagen, ja, da mag es saisonale Effekte geben, aber bitteschön nicht so groß in dem Falle, in dem Sinne. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir mal, wie sich die ganze Sache dann entwickelt. Und vor allen Dingen auch hier wieder Thema DAX. Ja, der DAX oder die Unternehmen im DAX sind ja nicht auf die Binnenwirtschaft angewiesen. Es zeigt aber eben einfach, dass vielleicht einige Jobs dann eben doch verlagert werden und eben Umstrukturierungen anstehen, Fabriken vielleicht woanders aufgemacht werden. Das ist das, was sich ja dann eben dementsprechend beobachten lässt und vielleicht auch von dem einen oder anderen auch in der Presse verfolgt wird. Ja, schauen wir direkt mal in die kommende Woche rein. Was erwartet uns da? Da geht es eben schon ein bisschen stärker zur Sache. Das Erste, was auffällt für den Montag, es gibt den Verbraucherpreisindex, also die Inflationsrate für Deutschland. 2,2% sind es aktuell. Und gehe auch davon aus, dass sich das jetzt nicht gravierend verändern wird. Es mag Schwankungen geben, 2,1, 2,3, aber im Großen und Ganzen sollten wir das Ganze dann relativ stabil halt auch sehen. Dann geht's in die Einkaufsmanager-Indizes für die Dienstleistungen in den USA. Es kann immer natürlich auch nochmal ganz interessant sein, dann zu sehen, wie robust, wie stark wird eben auch dieser Bereich gesehen. Und wie entwickelt sich das? Dienstleistungen traditionell in den USA ein bisschen stärker, auch eher auf Wachstumskurs, wenn auch immer moderat, aber nichtsdestotrotz, das ist das, was wir hier dann dementsprechend erwarten können. Schauen wir mal, ob es auch so kommt. Und dann geht es am Dienstag in die Verbraucherpreise für die Eurozone, auch hier 2,2% und am Ende geht das Gesagte von eben auch, ja, 2,1, 2,3, damit in dem Bereich kann man rechnen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze dann eben dort auch entwickelt. Ganz interessant werden könnte das Thema der Stellenangebote am Dienstag für die USA, wo man ja sicherlich schon mal so sehen kann, was passiert denn eigentlich im Sinne von Wachstumsaussichten, wie zuversichtlich sind denn einfach die Unternehmen. Denn eins ist klar, wer produzieren will, wer Geschäft machen will, braucht ja Mitarbeiter und dementsprechend muss man die Stellen das mal ausschreiben, intern oder extern, beides ist ja dann eben letzten Endes mehr der Fall und da ist eben die Frage, wie zuversichtlich sind denn die Unternehmen, ja, was wird denn da eben einfach angeboten. Ja, Mittwoch die Beschäftigungsänderung für die USA, das geht in die gleiche Richtung und am Donnerstag, beziehungsweise am Freitag vielmehr, die Non-Farm Payrolls. Ja, das ist sicherlich eine Geschichte zusammen mit den Arbeitslosenzahlen, der Arbeitslosenquote, wo der Markt bereits anfangen dürfte, etwas genauer hinzuschauen im Sinne von, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung, wie sind die Aussichten und was machen denn die Unternehmen? Stellen die mehr ein oder weniger ein? Planen sie das eben entsprechend auch? Und das ist die große Frage, die sicherlich auch dann wiederum das Licht auf die Fed werfen sollte. Denn die wird sicherlich auch das ganze Thema der wirtschaftlichen Entwicklung, der Wirtschaftsstärke, der Wirtschaftskraft in die nächste Entscheidung mit einfließen lassen. Ja, und damit haben wir eigentlich die Zahlen da, den Kreis geschlossen und können uns jetzt mal mit den Grundideen anschauen, die ich mal so zusammengetragen habe für das kommende Jahr, eigentlich für die nächsten Monate, das kommende Jahr weltweit, wenn es um die wichtigsten Märkte, die wichtigsten Regionen geht. Also gehen wir direkt da mal weiter. Ja, also was ist denn so das, worüber ich mir Gedanken gemacht habe? Also kurze Einleitung, klar, der Überblick über die Weltwirtschaft 2025, dann natürlich der Blick auf die USA, welche Auswirkungen hat eigentlich die Präsidentschaft von Donald Trump auf Märkte, auf die Politik? Hier soll es kurz und bündig zugehen jeweils, ja, das soll jetzt hier keine wirtschaftspolitische, volkswirtschaftliche Vorlesung werden. Nichtsdestotrotz, dass wir mal so eine Idee bekommen, was sind die wichtigsten Stichworte? Und dann der Blick auf Europa, Deutschland, über die Konjunkturaussichten und vor allen Dingen auch die Herausforderungen. Und wir haben es eben schon gesehen, ja, die Herausforderungen sind da. Arbeitslosenquote für Deutschland wird höher erwartet. So, und das ist natürlich mit dem Thema Konjunktur durchaus kritisch schon zu betrachten. Dann der Blick nach China, Wachstum und Risiken durch Handelskonflikte und technologische Ambitionen. Also wo könnte man sich da entsprechend bewegen? Wo gibt es da Chancen auch für Investoren? Oder wo sollte man besser abwarten? Und was bedeutet das auch? Sicherlich interessant mal zu betrachten im Zusammenspiel mit den USA, aber auch eben, davon auch nicht vergessen, BRICS, Argentinien, Brasilien, China, ja, Mitglieder der BRICS-Staaten mit ein paar anderen, Indien zum Beispiel. Ja, aber wie sieht es denn eigentlich in Argentinien und Brasilien aus? Wie ist da die wirtschaftliche Erholung? Gerade auch unter dem Aspekt von Milei. Da werde ich Ihnen auch mal den entsprechenden Index zeigen aus Argentinien. Durchaus spannend. Und wo könnte dann die entsprechende Reise hingehen? Und dann zum Schluss der Nahe Osten. Also wie sieht es da aus mit der Energie, mit den Spannungen, die da auf uns warten? Was ich ausgelassen habe, bewusst, ist einmal Russland. Ja, weil da ist eigentlich nichts momentan wirklich greifbar. Eins nur so weit vorweg. Sollte sich das ganze Russland-Thema, also der Krieg in der Ukraine, sollte das zu einem Ende kommen im laufenden Jahr und man sich irgendwie einigen, wie auch immer das dann aussehen mag, ja, das will ich jetzt nicht kommentieren, aber sollte auf einmal der Mantel des Bösen von Russland wieder weggezogen werden, dann dürften wir definitiv davon ausgehen, dass sich die Unternehmen schon opportunistisch wieder positionieren werden und dass man dann dementsprechend sofort wieder nach Geschäftsfeldern sucht. Heißt also, da kann eine große Überraschung im Laufe des Jahres sein und das sollte man definitiv mit beobachten. Nummer eins und Nummer zwei, was ich auch nicht bespreche, ist Afrika, weil das einfach aus unserer Sicht für das, was wir hier machen, eigentlich nicht so relevant ist. Ja, aber ich glaube, die anderen Themen können durchaus ganz spannend sein. Also schauen wir mal, wie ist denn eigentlich so die Weltwirtschaft? Die globale Wachstumsprognose, wenn man da mal so ein bisschen durchs Internet geht, liegt bei irgendwo bei 3%, ein bisschen über 3%. Heißt also, global gesehen rechnet man mit einer Wachstumsphase auch im laufenden Jahr, also im kommenden Jahr vielmehr. Und das Ganze wird eben getrieben. Steuererleichterung, ja, da geht der Blick natürlich in die USA mit Donald Trump. Technologische Innovationen, müssen wir jetzt, glaube ich, kein Wort mehr drüber verlieren. Da hat jeder mitbekommen, was da läuft. Ja, einmal natürlich Thema Hardware, okay, eine Sache, aber viel, viel, viel mehr Software, AI, all das, was da ja schon im letzten Jahr und eigentlich davor schon massiv die Märkte getrieben hat, das sollte ja im Idealfall nicht aufhören. Ganz im Gegenteil, wie sich das eben so entwickelt hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, beschleunigt sich so ein Thema ja immer. Ja, Technik beschleunigt sich. Sie erinnern sich an das erste Mobiltelefon. Und dann gucken Sie mal, was ich hier in Thailand gekauft habe. Es ist ein, ja, ein Mini-Telefon. Es funktioniert sogar. Ja, das heißt, die Dinger werden immer kleiner. Ob das jetzt so sinnvoll ist, ist mal dahingestellt. Aber es funktioniert. Es ist natürlich nicht von Nokia, auch wenn es draufsteht. Kostet 8 Euro, wenn man nicht zu hart verhandelt. Ja, wahrscheinlich kann man es auch für 6 mitnehmen. Aber es ist eben das, man hat funktionsfähige Technik im Mini-Format. Und das ist eigentlich schon mal ganz spannend. Also, dann Herausforderungen, grundsätzlich geopolitische Unsicherheiten, auch das ist nicht an uns vorübergegangen. Ja, Ukraine ist das große Thema, zu Recht. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, Nahe Osten mit all den Konflikten, die jetzt darüber laufen. Ja, es geht ja nicht mal nur um Israel und die Grenzregionen, ja, und die Terrororganisationen aus den umliegenden Ländern, sondern da geht es jetzt ja schon, man spricht über Iran, ja, da fliegen die Raketen über deutliche Grenzen hinweg. Ja, das kann ein großes Thema werden noch im 2025. Es kann aber auch dann durch Handschlag und Friedensbeschluss relativ leicht, was heißt leicht, aber schnell beendet werden. Also das ist etwas, was wir uns natürlich auch mal wieder angucken müssen. Dazu passend Thema Energiepreise. Ja, denn natürlich, die Konflikte dürften definitiv die Energiepreise beeinflussen. Das tun sie ja jetzt schon. Und da reden wir über Gas, da reden wir über Öl. Und das sind Themen, die gerade insbesondere natürlich auch für Deutschland wichtig sind. Weil, klar, das muss ja von irgendwo herkommen. Und wenn man das zusammenpackt mit dem Dollar, der ja weiterhin eine gewisse Stärke hat, dann ist das Thema Energiepreise ein wichtiger Faktor für das Thema der Inflation. Ja, also das ist auch so eine Geschichte, darüber kann man definitiv, oder müssen wir auch immer wieder reden, denn das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Wachstum der Wirtschaft. Dann technologische Trends, greifbar künstliche Intelligenz, also Treiber für Automatisierung, für neue Geschäftsmodelle, von denen wir wahrscheinlich gar nichts wissen, die dann überraschenderweise von heute auf morgen lanciert werden, wo schon einige sich entsprechend positioniert hatten und es dann irgendwann auf die breite Masse halt ausgebreitet wird. Das dürfte anhalten aus meiner Sicht. Das ist ein spannendes Thema nach wie vor. Das hat jetzt weniger was mit der einzelnen Region zu tun, sondern es ist einfach das, ja, wo momentan eben auch Geld verdient wird. Und wie immer in der Wirtschaft, wenn irgendwo Geld verdient werden kann, dann werden die Augen dahin gehen und natürlich die Bemühungen dabei sein, auch an dem Topf entsprechend sich zu laben. Postquantenkryptographie, also Schutz vor Cyberbedrohung und Quantencomputing. Also Cyberbedrohung ist sicherlich etwas, was immer und immer und immer wichtiger wird zu beherrschen, denn je abhängiger wir von der Technologie sind, je abhängiger wir auch von Software, Internet, KI sind, umso größer ist natürlich das ganze Thema Cyberbedrohung. Wenn dann Quantencomputing eben noch dazukommt, ja, dann redet man ja mittlerweile schon darüber, dass auch das ganze Thema der Kryptographie, also auch Kryptowährung, irgendwo vielleicht geknackt werden könnte. Die Blockchain auf einmal wieder in Gefahr ist. Ob das jetzt so schnell kommt, ob das überhaupt kommt, weiß natürlich keiner, nur das Auge sollte man schon darauf haben und zumindest mal ab und an beobachten. Dann Innovation in Biotech und IT, also Engineering, Biology and Hybrid Computing. Auch das sind Themen und am Ende, Sie sehen, es sind alles Themen, die am Ende irgendwo zusammengehören. Das ist nämlich IT immer wichtiger, immer größer, immer stärker und immer bestimmender wird und zwangsläufig damit Gefahren verbunden sind, nicht nur Nutzen, sondern eben auch Gefahren. Ja, wir können uns ja jetzt schon vorstellen, was passiert, wenn irgendwo mal global und komplett der Stecker gezogen wird. Die wenigsten, tja, wissen dann überhaupt, wie sie ihr Leben führen soll, denn unser gesamtes Leben ist ja mittlerweile und meins inklusive auf dem Internet basiert. Ja, ohne Internet geht bei mir gar nichts. Da kann sich jeder selber mal überlegen, wie er selbst dann da entsprechend positioniert ist. Also, das sind Themen, die durchaus im Auge behalten werden sollten. Und schauen wir uns mal an, wie sich das Ganze in den einzelnen Regionen dann eben entsprechend auswirkt, wo wir da stehen. Schauen wir uns erstmal natürlich auf die USA. Ich glaube, alle schauen auf Mitte Januar. Trumps Präsidentschaft beginnt dann offiziell. Welche Auswirkungen könnte das denn haben? Ich meine, über Trump wurde und wird ja schon viel gesagt, positiv, negativ, da hat jeder so seine Meinung zu, ist auch okay. Die Frage ist, was passiert denn dann eigentlich? Was sind die Planungen? Also Nummer 1, geplante Steuersenkung, Deregulierung. Dafür steht Donald Trump und das wird er auch machen. Er ist ja jetzt schon dabei und er hat auch die Leute dabei, die das dementsprechend auch durchführen. Ob die dabei zu viel machen oder zu wenig, auch das sei mal dahingestellt und es gilt es dann zu beobachten. Fakt aber ist, das wird kommen. Ich glaube, darauf können wir uns definitiv verständigen. So, und dann haben wir eben das Thema protektionistische Handelsmaßnahmen, heißt also Zölle. So, und die Zölle können eben genau das sein, was wiederum etwas ist, was die gesamte positive Idee auf die Weltwirtschaft so ein bisschen zurückwirft. Denn wir können uns vorstellen, wenn Importzölle entstehen, werden die Preise erhöht. Punkt. Und das treibt die Inflation. definitionsgemäß. Ja. So, das heißt, wenn auf einmal, nehmen wir mal den klassischen BMW, gut, ich weiß, wird auch in Spartanburg produziert oder in anderen Fabriken in den USA. Nichtsdestotrotz, also der in Deutschland produzierte VW oder die VW oder BMW oder Mercedes, egal jetzt, der soll also importiert werden. Und der hat eben vielleicht vorher $50.000 gekostet, jetzt kostet er $55.000. Das ist ein Unterschied. Und das ist etwas, das gilt natürlich nicht nur für den VW, das gilt für alles. Und das ist etwas, was definitiv inflationäre Tendenzen auch hat. Und dementsprechend wiederum auch das Thema Zinsen, US-Dollar, all das mit in Mitleidenschaft zieht so. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Dann Thema expansive Fiskalpolitik. Ja, also inwieweit wird die Fed jetzt nicht gezwungen, die ist ja offiziell neutral und unabhängig, aber irgendwie ist man ja doch verbunden und vernetzt und doch miteinander irgendwie beschäftigt. Ja, inwieweit wird die Fed eine expansive Fiskalpolitik wieder befördern? Heißt also, gibt es vielleicht wieder sowas wie Quantitative Easing? Gibt es vielleicht wieder so etwas wie größere Zinssenkungen? Momentan sieht es ja nicht danach aus. Die Fed hat sich ja sehr, sehr verhalten gezeigt. Nichtsdestotrotz ist das durchaus eine Sache, die man im Auge behalten darf. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie robust ist die Wirtschaft in den USA? Ist sie zu robust, dann kann die Fed auch die Zinsen nicht mehr senken. Ist sie zu schwach, dann muss die Fed die Zinsen senken, um die Wirtschaft zu beleben. Also da muss man definitiv schauen, was eben auch diese ganzen protektionistischen Handelsmaßnahmen bringen, was die Zölle bringen. Denn ein Zoll verursacht oft genug, und das sehen wir ja auch schon aktuell mit den Autos in der Eurozone, Gegenzölle. Und natürlich wird China, wird die Eurozone oder wird Europa halt, dementsprechend wird Europa, aber vielleicht auch die Entwicklungsländer, die BRICS-Staaten, entsprechend reagieren. Und das ist die Frage, wie wirkt sich das dann letzten Endes wirklich aus auf die Jobs, auf die entsprechenden Unternehmungen. Das kann große, große Vorteile bringen, wenn nämlich auf einmal alle Unternehmen sich gezwungen sehen, Fabriken und Standorte in den USA zu eröffnen und auf einmal die Produktion, die Arbeitskraft und auch letzten Endes das Know-how wieder zurückfließt in die USA. Das ist ja das Ziel, muss man auch sagen. Es geht ja nicht darum, irgendwie nur Geld einzunehmen. Das wird sowieso wieder ausgegeben. Sondern es geht ja eher darum, Jobs zu schaffen. Das ist ja die große Aus- und Ansage von Donald Trump. So, und da muss man eben sich überlegen und schauen, funktioniert das eben tatsächlich oder geht der Schuss nach hinten los? Ja? So, das ist die Sache, vor der wir dann stehen. Also Handelskonflikte, potenzielle Handelskonflikte. Dann die Frage, starke Binnenwirtschaft, Infrastrukturprojekte, heißt also, das sind dann Staatsinvestitionen beispielsweise, die kommen könnten. Und Steuererleichterung, klar, die Erleichterung, die stärken inländische Unternehmen potenziell und insgesamt natürlich auch mit den Zöllen stärken oder sollen zumindest inländische Unternehmen beschützen und auch stärken. Ob es so kommt, wird sich zeigen. Fakt aber ist, das sind so die Themen, mit denen wir uns dann beschäftigen können im nächsten Jahr. Und das wird ab Mitte Januar direkt losgehen. Also da können wir praktisch eigentlich schon die Uhren ausstellen. Ja, Europa, Deutschland, jetzt sind wir ja selber betroffen, ja, Sie mehr als ich, bin ja eigentlich nirgendwo wirklich lokal, aber in dem Sinne, natürlich bin ich betroffen, weil es ja mein Heimatland und natürlich, wir sprechen miteinander, also natürlich bin ich betroffen. Was sind hier die Herausforderungen? Ja, Wachstum, wir haben noch gesehen, Weltwirtschaft über 3% wird erwartet, hier spricht man von 0,8 bis 1,3% für Deutschland, was schon hoch ist, man darf nicht vergessen, Deutschland ist ja immer noch in der Rezession, heißt also Negativwachstum, heißt also Schrumpfen und das ist die Frage, ob es überhaupt auf 0,8 kommt, da bin ich eher skeptisch, offen gesagt. Hohe Energiekosten, brauche ich nicht weiter zu vertiefen, weiß mittlerweile auch jeder. Geopolitische Unsicherheiten, ja, in Europa, nämlich über das Thema Ukraine, Russland. Denn Europa ist direkt dabei, da dran. Ja, also das heißt, natürlich gibt es Unsicherheiten und das belastet die Wirtschaft. Und natürlich hält man sich dann mit Investitionen eher zurück. Denn warum investiert man? Weil man ja erwartet, dass man was zurückbekommt und zwar mehr, als man investiert. Ja, deshalb kaufen sie ja auch Aktien beispielsweise, ja, weil sie mehr zurückbekommen wollen und nicht weniger. So, und das ist eigentlich die ganze Geschichte dabei. Eurozone, EZB, das ist die Idee, dass es möglicherweise auf 1,75 geht bis Mitte des nächsten Jahres, also Mitte 25. Ja, das heißt, dass es da noch Spielraum gibt und dass es eher eine Inflationsrate um 2% gibt. Das Inflationsziel der EZB, da sind wir auch mehr oder weniger dran. Ja, 2,2, 2,1, 2,3. Ja, das sind so Schwankungen, da kann es mal auf 1,9 gehen. Aber dass man da so ist und dass man in der Eurozone insgesamt ein Wachstum von 1% hat. Da sehen Sie, es wäre so, da wäre Deutschland bei 1,3 sogar schon drüber. Weiß nicht, ob das so klappt. Für Großbritannien, wir schauen ja auch immer noch mal auf Dollar zum britischen Pfund, ja, bei Fast and Forex. Da war ja schon die Aussage, dass die Bank of England eher etwas verhalten sein sollte, dürfte mit den Zinssenkungen. Das heißt, hier geht es eher um die Stagnation. Man kann eher dann davon ausgehen, dass man hier einen etwas höheren Leitzins hat im Vergleich zu den anderen. 4,75% wird entsprechend immer wieder auch genannt. Herausforderung in Großbritannien. Die Brexit-Folgen nach wie vor, geopolitische Unsicherheit, natürlich hat das Auswirkungen, klar, und eben weiterhin Thema Inflation. Ja, deshalb ist eben der Leitzins immer noch höher als in den anderen Regionen. China, ich war ja gerade da. China durchaus interessant zu betrachten bei allen Krisen, bei allen Problemen, die dabei sind. Man darf davon ausgehen, dass die Regierung in China da einen klaren Blick drauf hat und eine klare Meinung auch und auch entsprechende Lösungen parat hat, die dann auch umgesetzt werden und zwar ohne Kompromisse. Das ist das, was ich in China so mitgenommen habe, als mein Freund in Shanghai gesagt hat, hier guck mal, wir haben da einen Tunnel über den oder durch diesen Fluss. Der hat einen Monat gebraucht zu bauen. Punkt. Ja, es soll gemacht werden, es wird gemacht. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Das muss man über China wissen. Und das ist das, was letzten Endes immer wieder auch ja, die Stärke Chinas zeigt. Unabhängig vom politischen System, mag man sehen, wie man will. Fakt aber ist, die Handlungsfähigkeit ist unbestritten. Gehen wir mal ins Wirtschaftswachstum. Prognose 4,5% Wachstum, weit entfernt von dem, was für die Eurozone gilt, was für Deutschland gilt und wahrscheinlich auch, was für Amerika gilt. Ja, also das muss man auch im Auge behalten. Das Wachstum ist immer noch überproportional groß. Auch wenn es natürlich durch die Handelskonflikte, anstehende Handelskonflikte und noch bestehende Handelskonflikte in den USA oder mit den USA, dass es da natürlich auch entsprechend zu Rückschlägen kommen kann. Es gibt interne Probleme, zuletzt die Immobilienkrise, die wir dann hatten. Ja, das sind so Themen, die können immer wieder aufpoppen. Wird das China grundsätzlich zurückwerfen? Natürlich nicht. Es mag das bremsen, aber was ich in China gesehen habe, war eine Vielzahl junger Menschen, leistungsbereit, gut ausgebildet, hungrig und alle wollen sie ein gutes, wenn nicht sogar besseres Leben haben. So, und das wird so bleiben. Und dementsprechend, da kann man definitiv mit der Stärke in China rechnen. Muss man da sofort investieren? Ausgewählt möglicherweise, aber muss es zumindest im Auge behalten, wenn man in anderen Regionen investiert, weil die langfristig vielleicht zurückfallen könnten. Das ist die große Gefahr dabei. Ob das jetzt für 2025 oder darüber hinaus kommt, das ist eine andere Geschichte. Aber dass China die Nummer 1 wird, aus meiner persönlichen Sicht, ist, glaube ich, nicht mehr von der Hand zu weisen. Ob man sich dann immer wieder abwechselt, ja, mit den USA, das wird sich dann zeigen. Natürlich werden auch die USA sich nie einfach zurückdrängen lassen. Donald Trump wird ja genau das auch forcieren, dass die USA die Nummer 1 bleiben. Dementsprechend kann das schon sehr, sehr, sehr spannend und interessant auch werden. Technologische Entwicklung. Ja, künstliche Intelligenz, auch hier 5G, ja, klar. Also 5G bedeutet ja auch, dass viele, viele, viele automatische Dinge ablaufen. Selbstfahrende Autos und all das muss ja irgendwo herkommen. Die Datenmenge muss ja alles verarbeitet werden. Und da braucht es natürlich mobiles Internet. Biotechnologie, wichtiges Thema. Labore überall in China, überall weiß ich jetzt nicht, aber Biotechnologie, und das ist auch der Punkt, in China ist ja vieles nicht so durchreguliert wie in anderen Teilen der Welt. Europa voller Regulierung, USA eine ganze Menge Regulierung, in China, man weiß es nicht, ja, wahrscheinlich deutlich weniger Regulierung. Und das heißt, da kann noch einiges kommen von Seiten Biotech und das Ganze könnte natürlich auch die Binnenwirtschaft stärken, bedeutet eben auch, dass die Leute einfach mehr Möglichkeiten haben, selber in China wieder unternehmerisch tätig zu werden, aber auch natürlich an der Entwicklung teilzuhaben und dann dementsprechend mehr Geld zur Verfügung haben und mehr Geld ausgeben können Und ich ergänze das mal, das bedeutet natürlich auch mehr Reisen, mehr Investitionen im Ausland und so weiter und so fort. Heißt also, China ist ein großer, großer Faktor. Handelskonflikte, ja, natürlich Exportbelastung durch die Zollpolitik, durch die Zölle in den USA. Und auch hier, wer regelmäßig dann ja so ein bisschen die Presse verfolgt, auch die Wirtschaftsnachrichten verfolgt, der weiß ja, dass der Zusammenschluss China mit den BRICS-Staaten schon sehr, sehr, sehr stark ist. Ja, also und darüber hinaus. Ja, Chinas Engagement weltweit, einmal hier in Asien, Südostasien, da werden Flughäfen gebaut, werden Häfen gebaut, da wird Infrastruktur gebaut, alles von Seiten China. Und das stärkt natürlich die Verbindung, das stärkt natürlich aber auch die Abhängigkeit bei den einzelnen Ländern an China. So, und das schafft eben einen massiven Block. Wie sieht es denn weiterhin aus, China, Russland? Jetzt kann man von Russland natürlich halten, was man will. Fakt aber ist, es ist ein Riesenland mit Riesenrohstoffen und Rohstoffvorkommen und dementsprechend auch ein Faktor, den man im Auge behalten sollte. China und Afrika, große Investitionen. China ist auch sehr, sehr investiert und sehr, sehr stark, wenn es um die Förderung von Rohstoffen in Afrika geht. So, und das hat alles Auswirkungen dementsprechend. Und das ist das, China setzt auf den Ausbau mit den BRICS-Staaten und darüber hinaus und wird auch dort entsprechend weiter stark sein. Ja, also das auch ganz wichtig zu wissen und auch wichtig für sich in den Kalender zu notieren. Und wenn wir jetzt beobachten, USA und China, das wird das bestimmende Thema sein im nächsten Jahr und darüber hinaus aus meiner Sicht. Zunächst weiterer Punkt, möglicher Konfliktpunkt, China-Taiwan. Ja, auch das ist ein Thema, das durchaus aufkommen kann im nächsten Jahr. Ja, es zeichnet sich ja immer wieder mal ab, dass es da zu leichten Spannungen kommt. Und wenn man darüber schon spricht, dann kommt das nächste zum Tragen, Nordkorea, Südkorea. Ja, Südkorea offiziell ja fast schon als Feind erklärt, wenn ich mich da recht erinnere. Und dann ist von Nordkorea, und dann ist eben dann die Frage, ja, dann prallen ja dann Stellvertreter aufeinander. Ja, Nordkorea durch China verstärkt, Südkorea durch die USA verstärkt. Und dann stellt sich die Frage, ob man dann nicht im Kleinen gegeneinander losgeht und einfach Stellvertreter nutzt, um eben die Probleme zu lösen oder die Konflikte auszutragen. Auch ein Thema, worüber man sich mal Gedanken machen kann. Argentinien und Brasilien, wie sieht's da aus? Zwei meiner Lieblingsländer, gerade Argentinien, hat es mir ja angetan, wie Sie vielleicht wissen. Wie sieht's denn da aus? Jetzt gibt sich hier mit Javier Milei, der ja Anfang des Jahres 24 als Präsident angetreten ist, mit seiner Kettensäge, um eben einfach viele Reformen durchzubringen, Korruption zu beenden, Staatsverschuldung zurückzufahren, die Inflation zu reduzieren und eben im Endeffekt das gesamte Land wieder auf einen positiven Kurs zu setzen. Und er hat auch viele bemerkenswerte Dinge schon getan. Denn wenn wir gleich mal nachher einen gemeinsamen Blick auf den Index werfen, auf den Merval, dann hat er sich vervierfacht in diesem einen Jahr. Und damit eigentlich einer der interessantesten Märkte momentan, wenn es eben um zumindest sehr spekulative Investitionen geht. Nichtsdestotrotz durchaus ein Kandidat, mit dem man in Zukunft wieder mal rechnen kann. Und das Gleiche gilt für Brasilien, ja, wo eben ja mit Lula zwar ein Präsident dabei ist, der, naja, ich sag mal, etwas unter Korruptionsverdacht steht, auch schon im Gefängnis war, aber wieder zurück ist und die Wähler haben ihn halt gewählt. Und nichtsdestotrotz Brasilien als sehr rohstoffreiches Land, ja, ich sage nur Regenwald, aber auch mit Energie, erneuerbaren Energien unterwegs ist, hat natürlich gerade auch durch die Anbindung an BRICS, an China, genauso wie Argentinien, die jetzt ja auch wieder einen sehr, sehr engen Bezug zu China gefunden haben, um eben einfach die Wirtschaft voranzutreiben, heißt also, dass sich da ein Block entwickelt, der nicht mehr unbeachtet bleiben sollte. Dementsprechend Argentinien, Brasilien aus meiner Sicht wirklich interessant, um hier halt entsprechend mal ein Auge drauf zu werfen und auch hier wiederum das Thema USA, China, BRICS, ja, da passiert was, da formiert sich was und da haben wir in den ganzen Nahen Mittleren Osten noch gar nicht mit eingepreist in dem Sinne, mit betrachtet, der sicherlich auch eine gewisse Rolle spielt, zumindest wenn es ums Öl geht. Ja, also Energiepolitik und Ölmarkt. Ja, natürlich, der Nahe und Mittlere Osten steht ja nun mal fürs Öl. Und da kommen natürlich auch viele Konflikte immer wieder zum Tragen, die einen Einfluss auf das Öl haben. Wir haben natürlich auch Öl woanders, ja, Großbritannien, Nordsee, in den USA, aber im Großen und Ganzen ist der Ölmarkt eher dann im Nahen Mittleren Osten. So, aber, und das ist die Chance, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate setzen verstärkt auf Diversifizierung. Thema Dubai. In Dubai ist alles auf Business, Tourismus ausgerichtet. Da geht es nichts ums Öl. Also zumindest nicht vordergründig. Warum? Weil alles auf Peak Oil ja mal dann gegangen ist und sich die Frage stellt hat, ja, was bleibt denn eigentlich für uns übrig, wenn es kein Öl mehr gibt oder das Öl nicht mehr so gebraucht wird. Und das sollte sich sicherlich entsprechend fortsetzen. Ja, das zeigt ja auch, dass Saudi-Arabien, die Emirate und natürlich auch die ganzen anderen Länder sehr, sehr stark daran interessiert sind, Sportevents, Weltmeisterschaft, Formel 1, also Fußball-Weltmeisterschaft, Formel 1, in die entsprechenden Länder reinzubringen, um die Menschen dahin zu holen, um eben den Tourismus zu stärken. Und das wird sich sicherlich fortsetzen. Aber natürlich, geopolitische Spannungen sind nach wie vor da, werden wahrscheinlich immer noch auch da sein, zumindest im nächsten Jahr. Heißt also, Konflikte könnten die Investitionen, könnten das Wachstum hemmen. Und dementsprechend sollte man da ein Auge drauf haben. Und Thema Gasversorgung, gerade Europa ist ja stark auch von der Gasversorgung abhängig. Ja, das könnte so ein Thema sein, das eben auch über den Nahen Osten halt mitgespielt wird. Das eben das Thema für Europa. Ja, und damit haben wir im Endeffekt momentan so einen Rundumblick und jetzt können wir damit ausgestattet uns auch mal in die Charts begeben. Ja, wir sprechen über Europa, wir sprechen über Deutschland, da sprechen wir natürlich zuallererst mal über den DAX. Der F-DAX, wie immer, sind im Wochenchart und wir schauen uns jetzt natürlich einmal auch an im kleineren Bereich für die nächsten Handelstage, worauf kommt es jetzt an? Und wir wollen nochmal schauen, wo könnte man denn eigentlich dann in den nächsten, sagen wir, 6 Monaten so hinlaufen, wobei ich das ja eher auch kurzfristiger mit betrachte, von Woche zu Woche, wie Sie ja wissen. Nichtsdestotrotz, wo bewegen wir uns gerade hin? Naja gut, nicht wirklich überraschend, dass in der aktuellen Woche nicht wirklich viel gelaufen ist, also sei es die vergangene Woche, die Weihnachtswoche, und es wird sich auch in der laufenden Woche um Neujahr herum nicht wirklich anders groß darstellen. Aus meiner Sicht, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich eher gering, es sei denn, es gibt irgendetwas, wo der Markt reagieren muss, aber danach sieht es ja nicht aus momentan. So, die Idee ist grundsätzlich, dass es hier schon noch ein bisschen nach oben gehen mag, aber im Großen und Ganzen sehe ich den DAX momentan eher schwächer. Also das heißt, aus meiner Sicht sieht es momentan eher danach aus, dass auch eine Erholung eher als Einladung für Verkäufe gesehen werden könnte, seien es der Marktteilnehmer als für weitere Käufe. Da also ist eine gewisse Vorsicht angebracht und ich sehe als erste Ziele der ganze Bereich, um 19.800, sagen wir rund 20.000, mit ein bisschen durchsacken. Das kann ein erstes Korrekturziel sein, wo wir schon mal waren. Oder dementsprechend, wenn das nicht hält, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es nicht hält, dann reden wir über 19.000, mit ein bisschen durchsacken vielleicht, aber rund 19.000 Punkte für den DAX. Das mag reichen als Korrektur, das wäre offen gesagt eine sehr, sehr gesunde Korrektur, die nämlich den gesamten Trend ja nicht durcheinander bringt. Wir sind ja in einem sehr starken Aufwärtstrend im DAX und idealerweise bleiben wir da. Der Aufwärtstrend wird dann noch nicht wirklich gebrochen, ja technisch schon, ja, weil das Tief unterschritten wird, aber im Großen und Ganzen durch diese starke Rallye, die wir zuletzt hier hatten, hier ausgehend vom August 2024, ist eben so ein bisschen Schwankungsbreite und ich würde dem ganzen DAX offen gesagt eine positive Richtung attestieren bis zu dem ganzen Bereich um 17.700, 17.500, da mag man runter dippen. Solange dieser gesamte Bereich hier hält, dann kann man dieses Tief, das dann unterschritten wäre, als Zwischenstation in eine Rückkehr in seine Seitwärtsbewegung sehen letzten Endes. So, das heißt, im schlimmsten Fall für den DAX, idealerweise im schlimmsten Fall, würde es dann im laufenden oder im kommenden Jahr vielmehr maximal bis in den Bereich 17.700, 500 laufen. Von dort aus sollte sich der DAX spätestens erholen. Ja, also in dem Bereich, da kann man definitiv das Ganze nochmal neu bewerten. Momentan betrachtet noch positiv, ja, das wären ja aus meiner Sicht momentan noch Kaufkurse und dann könnte man sich dann mit etwas Geduld wieder so langsam nach oben arbeiten. Im schlimmsten Fall wäre man dann erstmal so seitwärts unterwegs bis auf rund 19.000 Punkte. Das hat viel damit zu tun, was passiert jetzt mit den Zöllen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Was passiert mit den in den USA? Wie sieht es da wirtschaftlich aus? Und natürlich auch das Thema Ukraine. Der Krieg in der Ukraine wird entsprechende Auswirkungen dann auch weiterhin auf den DAX haben oder insbesondere auf den DAX haben. Er sollte das sollte dementsprechend mit beachtet und berücksichtigt werden. Inflation spielt da eine Rolle und natürlich auch der Euro. Denn man darf nicht vergessen, ja, Deutschland ist ja nach wie vor eine Exportnation. Schwacher Euro heißt also stärkere Möglichkeiten zu exportieren. Ob es genutzt wird, ist eine andere Sache, aber zwangsläufig vergünstigen sich die zumindest im Inland hergestellten Preise oder in der Euro hergestellten Produkte. Die Preise vergünstigen sich. Alles, was Importkomponenten beinhaltet, hat natürlich dann etwas den Nachteil. Also im besten Falle aus meiner Sicht momentan die Korrektur auf rund 20.000 Punkte. Im schlimmsten Falle aus meiner Sicht aber deutlich realistischer, dass wir auf erstmal rund 19.000 und wenn es dann wirklich übel sein sollte, 17.700, 17.500 in dem Bereich sich dann zu bewegen. An beiden Stellen darf man zumindest momentan noch positiv schauen, was es entsprechend ergibt. Und dementsprechend ist das so meine Idee und Aussage für das kommende, sagen wir, erste Halbjahr. Damit gehen wir mal in die Schweiz. Traditionell natürlich gehen wir auch immer mal in den SMI. Ja, für den SMI ist in der vergangenen Woche ein bisschen mehr Action gewesen. Hier war ein bisschen mehr Handel. Wir sind wieder zurückgekommen, zurück durch die Unterstützung, die ja gebrochen wurde, aber eben nicht bestätigt. Das heißt, jetzt haben wir hier einen Abpraller. Die Idee war beim letzten Mal ja, dass wir eher hier nochmal durchsacken, nochmal wieder hochlaufen, vielleicht hier hochlaufen. Passt also, ja, also auf die rund 11.600 Punkte. Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, schafft der SMI es in der kommenden oder in der laufenden Woche, also in der Jahreswechselwoche nochmal groß was zu machen? Ich gehe mal davon aus, dass es da eher verhalten ist. Selbst wenn es nochmal nach oben läuft, ich bin auch hier momentan, auch für die Schweiz, eher auf der Seite, dass man nochmal mit Verkäufen rechnen kann und dann kommt zwangsläufig der ganze Bereich um 11.000 Punkte ins Blickfeld. Das kann idealerweise auch hier schon reichen. Sollte es jetzt etwas stärker rappeln, dann könnte der ganze Bereich um rund 10.500, 400 Punkte interessant werden. Da darf man mal entsprechend hinschauen, was sich dann ergeben sollte. Das wäre jetzt aber schon eine sehr bearische Idee. Von daher wäre es jetzt nicht wirklich eine Katastrophe wäre es jetzt nicht, weil wir immer noch auf einem relativ vergleichsweise hohen Niveau sind, aber wir sind dann eben am unteren Ende des hohen Niveaus. Von daher wäre praktisch das gesamte Jahr 2024 und auch gute Teile, ja, also doch das ganze Jahr 2024 und auch gute Teile der Vorjahre eliminiert, was sicherlich nicht wirklich vorteilhaft für die Anlagelaune in der Schweiz wäre. Dementsprechend, das sind so Möglichkeiten. Sie sehen es schon, ich bin grundsätzlich etwas verhalten, ich bin deutlich verhalten. Ich bin jetzt nicht so euphorisch, dass man sagt, okay, jetzt geht es wirklich direkt massiv weiter, weil die Märkte zumindest in den USA schon sehr, sehr, sehr hoch gelaufen sind. Man spricht teilweise von deutlicher Überbewertung. Und wenn man auch mal in die USA schaut, ist das Investitionsvolumen, also die Aktienallokation, deutlich höher als Anfang des Jahres 2024. Das heißt im Endeffekt, ja, ist die Frage, wer soll dann noch kaufen, wenn eh schon alle investiert sind und dann auch noch zu diesen Preisen. Ja. So, und das sollte aus meiner Sicht natürlich Auswirkungen auf den Gesamtmarkt haben. Deshalb bin ich hier etwas verhalten. Nochmal, wenn es gut läuft für den SMI, dann reicht dann reicht die Korrektur bis auf 11.000 Punkte und dann kann es von dort aus wieder weitergehen, um sich dann auf dem höheren Niveau zu stabilisieren. Heißt also von dort aus eher wieder in die Richtung 12.000 Punkte zu gehen. Sollte das nicht reichen, dann ist eben hier der ganze Bereich um 10.500 Punkte, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, kann dann interessant sein, um sich für den weiteren Anstieg dann für die zweite Jahreshälfte 2025 vielleicht zu positionieren. Das wäre so eine Idee, die man hier für den SMI mal für sich prüfen kann. Ja, damit gehen wir in den S&P 500 und natürlich auch hier sind wir im Wochenchart. Ich hatte schon beim letzten Mal eigentlich angedeutet, dass es hier aus meiner Sicht für den S&P 500 erstmal nach unten gehen sollte, so in den Bereich des kleinen Durchschnitts 200. Es ist auch zumindestens mal noch möglich. Es ging in der vergangenen Woche schon noch mal nach oben, deutlich teilweise, aber es wurde sofort wieder abverkauft. Ja, das heißt also, es wurde noch mal versucht, hier was zu machen. Und wenn man jetzt hier ganz böse ist, dann könnte man hier jetzt eigentlich schon so einen Widerstand darauf legen, ein bisschen tiefer. Da hat man hier so einen Fehlausbruch. Und dann könnte man von der Seite dann argumentieren, dass eben tatsächlich diese Bewegung auf rund 5.870 Punkte und oder auch darunter 5.730 Punkte zunächst mal so ein Thema ist, mit dem man sich dann beschäftigen kann. Und wie gesagt, dann sollte aus meiner Sicht auch der kleine Durchschnitt 200 so langsam erreicht sein, 200-Tageslinie, was entsprechende Aufmerksamkeit nach sich ziehen sollte. An der Stelle ist dann die Frage, wie geht es hier weiter? Ja, denn das kann durchaus relativ kurzfristig kommen mit der Chance auf eine Erholung. Ich sehe momentan aber nicht unbedingt, gerade auch aus der Unsicherheit, was passiert ist mit den Zöllen, klappt es eben tatsächlich alles auch mit der Wirtschaftsstärke, dass die Marktteilnehmer sich erstmal zurückhaltend zeigen und damit einen Anstieg erstmal ja, als Verkaufsmöglichkeit gesehen werden könnte, seitens der Marktteilnehmer und man sich dann eben überlegen kann, inwieweit der ganze Bereich um 5.500, 5.400 Punkten, 5.300 Punkten nochmal angelaufen werden könnte. Es ist schon ein eher negatives Szenario, weil wir ja das eine oder andere Tief auch durchbrechen. Auf der anderen Seite ist aber auch eine bitter dringende, notwendige Korrektur einfach auch da. Und die Frage ist halt einfach, wie heftig wird sie? Und das, was ich jetzt angedeutet habe, ist definitiv eine heftige Korrektur, gerade wenn man mal zurückschaut, aber überfällig. Und die Frage ist, was ist der ausschlaggebende Faktor, der diese überfällige Korrektur reinbringen könnte? Es kann aus meiner Sicht sein, dass nach einer anfänglichen Euphorie irgendwie Mitte Januar seitens der neuen Präsidentschaft von Donald Trump und der ersten Umsetzung der angekündigten Maßnahmen, vielleicht dann irgendwie Februar, Anfang März, der Kater einzieht und man merkt, nee, so schnell geht's erstens nicht, zweitens, die Konflikte sind noch nicht gelöst, drittens, es zeichnet sich vielleicht ab, dass die Inflation doch noch nicht ganz so weg ist, gerade auch wenn das Thema mit den Zöllen kommt, dass das entsprechend die Marktteilnehmer zur Vorsicht bewegt, zumal dann die Frage ist, wie zurückhaltend zeigt sich die Fed? Und all das zusammen ist ein großer Cocktail an Unsicherheit, den man absolut aus meiner Sicht im Auge behalten sollte, wenn man sich langfristig entsprechend positionieren will. Dann ist aus meiner Sicht momentan eher aktuell angesagt, sich bei 5.700, 750, 800 Punkten mal interessiert umzuschauen. Und spätestens, und ich weiß, es kann schwierig sein, aber 5.500, 300, ja, so in dem Bereich könnte man dann sagen, das könnten schon wieder Kaufkurse sein. Ja, alles was zwischen 5.750 und 5.350, 400 Punkten ist, 500 Punkten ist, hat eine große Gefahr, dass es einfach durchschlägt, weil hier einfach, zumindest auf Wochenchartbasis, kaum entsprechende Haltepunkte sind. Da mag mal so ein geschlossenes Gap sein, das ist dann aber auch eher nur herbeigewünscht, statt wirklich analysiert. Deshalb, das ist der Bereich hier bei 5.750 Punkten, der Dreh- und Angelpunkt dafür, was letztendlich passiert. Aus meiner Sicht sollte der S&P 500 dann nochmal nach oben laufen. Die Frage ist, ob die Kraft dann reicht oder ob die Marktteilnehmer nicht eher verkaufen. Das ist die große Frage, die kann ich natürlich nicht beantworten, das wird sich dann zeigen. Aber da sollte man als Investor und als Anleger definitiv ein Auge drauf haben. Ja, und unter dem Aspekt können wir auch die Nasdaq beurteilen. Auch hier bin ich beim letzten Mal schon davon ausgegangen, dass der Markt etwas zurückkommt. Hier auch noch ein bisschen moderat. Ein bisschen moderat heißt erster Haltepunkt bei 20.800 Punkten, roundabout. Wenn das nicht halten sollte, davon gehe ich momentan aus, dann sollte der ganze Bereich um 20.000, magische Zahl, ins Blickfeld geraten. Und jetzt haben wir uns natürlich auch schon vorher angeschaut, IT, AI, alles, was damit irgendwie zusammenhängt, wird zwangsläufig, machen wir uns nichts vor, weiterhin das bestimmte Thema sein. Die Frage ist halt, ob das alles schon eingepreist ist und ob man dann hier irgendwann sagt, naja gut, jetzt nehme ich mal die Karten vom Tisch, ob die Unsicherheit dann zunimmt und ob entsprechende Regulierung kommt. Das weiß natürlich niemand, aber die Gefahr ist natürlich da. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es im Nasdaq auch zu Korrekturneigung kommt. im Laufe des Jahres. Ja, da gibt es sicherlich immer wieder mal Zwischenrallyes einzuplanen, aber im Großen und Ganzen wäre ich hier eher etwas vorsichtiger, etwas verhaltener. Bei 20.000 kann man mal etwas wohlwollender auf das Ganze wieder schauen. Und um hier natürlich das Szenario vom S&P 500 zu übertragen, wäre hier der ganze Bereich um ab 19.000 aus meiner Sicht super interessant, um sich neu zu positionieren. Und da sehen Sie, wenn man etwas, ich sag mal, großzügiger interpretiert, ist hier noch nicht mal ein Tief durchbrochen worden, sondern man hat einfach nur tiefer korrigiert. Ja? So, und dann hätte man so eine Art Seitwärtsbewegung, die man sich hier entsprechend herausarbeiten kann mit dem Fehlausbruch nach oben. So, und das wäre eigentlich fairerweise auf hohem Niveau eine wünschenswerte Korrektur. Ich kann mir vorstellen, für das nächste Jahr, dann reden wir über die nächsten 6 Monate, dass wir auch sowas sehen werden. Und da brauchen wir, wie gesagt, immer wieder von Zwischenrallyes. Und damit gehen wir zu guter Letzt, was die USA angeht, in den Dow Jones. Der Dow Jones hat in der vergangenen Woche mit Inaktivität geglänzt. Der ist ein bisschen hin, ein bisschen her, aber im Großen und Ganzen hat man sich hier nicht die Finger schmutzig gemacht. Man hat sich irgendwie untätig gezeigt. Und das ist auch okay. Die Weihnachtswoche, auch jetzt die kommende Woche, die Neujahrswoche, sollte ruhiger sein. Die Idee ist hier die gleiche. Es mag nochmal nach oben laufen, um dann weiter nach unten abzudrehen. Jetzt hat der Dow Jones ein entsprechendes Glück. Der hat nämlich ein paar Haltepunkte eingebaut, weil er immer wieder mal und ja korrigiert hat auf dem Weg nach oben. Und diese Haltepunkte können den Markt jetzt entsprechend stützen. Und da reden wir über als erstes Ziel, auch von der letzten Woche, 41.700, rund 42.000 Punkte, sowas in dem Bereich. Das mag für eine erste Zwischenrallye reichen. Ja, weil auch dann der kleine Durchschnitt 200-Tage-Linie mit ins Spiel kommt. Beziehungsweise sollte das dann für einen weiteren Abverkauf sorgen, weil er für die Marktteilnehmer sich defensiver zeigen. Dann wäre der Bereich 40.800 Punkte zu beachten. Da kannst du wieder eine Zwischenrallye geben, um dann nochmal vielleicht final rund 40.000, 40.200 Punkte anzupeilen. Aber das wäre idealerweise dann das Ende der Korrektur und das wäre aus meiner Sicht momentan ein Bereich, an dem man durchaus interessiert nochmal in den Markt schauen kann, um sich auf günstigerem Niveau neu zu positionieren. Und wenn man sich das Ganze genau anschaut, dann habe ich hier nichts anderes eingezeichnet als eine Flagge. Ja, für alle diejenigen, die jetzt schimpfen und sagen, Mensch, der alte Bär, der übertreibt hier aber auch wieder. Naja, so ist es nicht. Aber es ist natürlich schon so, schauen Sie, wenn Sie hier so eine Flagge haben. Eine Flagge ist ja gemein eine Fortsetzungsformation. Aber irgendwo muss die Korrektur kommen. Irgendwann muss sie kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt all die ganzen Erwartungen, und das gilt grundsätzlich zumindest mal für die westlichen Werte, dass all die ganzen Erwartungen, die im Markt drin sind, die müssen ja auch erstmal erfüllt werden. Heißt also, dass großes Enttäuschungspotenzial, das erste Enttäuschungspotenzial, das schon gebracht wurde, war seitens der Fed. Was passiert jetzt? Und das muss man sich halt immer wieder klar machen. Deshalb ist es kein bearischer Jahresausblick, es ist ein korrektiver Jahresausblick mit der Option, dann von einem etwas günstigeren Niveau wieder durchzustarten. Denn wenn Sie mal genau hinschauen, ja, wenn wir bei 40.000 Punkten ankommen sollten, hat der Dow Jones gerade mal irgendwas wie 10, 11, 12 Prozent korrigiert. Das ist weit entfernt von irgendwas, was Sie Crash nennen. Ja, dementsprechend, ja, das mal so als positive Aussicht dahin fallen, wenn sich die Korrektur ein bisschen länger hinzieht, dann geht das ja alles ganz geordnet. Damit gehen wir mal in den fernen Osten. Wir gehen in den Nikkei. Im Nikkei laufen wir seitwärts. Hier ist die Grundidee nach wie vor auch, dass wir eher uns auch Verhalten zeigen. Ja, jetzt ist der Nikkei sich völlig losgekoppelt von den westlichen Märkten, von den USA. Natürlich hat das einen großen Einfluss, denn Japan als Exportnation, darf man auch nicht vergessen, hat natürlich jetzt den Blick auf die Zölle. Die Frage ist, was passiert mit den Zöllen? Wie hoch werden sie ausfallen? Worauf werden sie ausfallen? Ja, das kann natürlich dementsprechend den Markt bremsen. Ich gehe jetzt aber auch nicht davon aus, dass es den Nikkei ins Bodenlose werfen sollte, sondern dass eigentlich die Idee, die ich beim letzten Mal präsentiert habe, weiterhin Bestand hat, dass wir nämlich so in dem Bereich von rund 35.200, 34.000 Punkten, da ist das Potenzial, darunter zu bewegen, dann hat man sich idealerweise von der fundamentalen Seite daran gewöhnt. Man weiß ungefähr, was die Zölle auswirken. Man hat sich ein bisschen mehr mit der Wirtschaftsleistung seitens der USA, aber auch natürlich insbesondere Japans beschäftigt. Und auch das Thema Inflation hat dann sicherlich wieder neue Aspekte. Von daher sollte das hier an der Stelle interessant werden, rund 34.000 Punkte. Wenn man sich dann langfristig im Nikkei entsprechend engagieren möchte, wären das so Bereiche, wo man mal auch hier Interessierte hinschauen kann und für sich mal eine Entscheidung treffen darf. Ja, dann habe ich mal mitgebracht, ganz neu, der Hang Seng Composite Index. Also Hang Seng ist ja eher das, was in Hongkong ansässig ist. Der Index, der Aktienmarkt, da geht es jetzt nicht darum, Ihnen das hier als Empfehlung sondern mal mitzugeben, sondern als Idee, wo stehen wir eigentlich auf der Seite, ja, was China, Hongkong angeht. Und Sie sehen, dass im Grundsatz der Hang Seng über einen langen Zeitraum, über den Monatschart, seitwärts läuft. Ja, da gab es mal richtige Rallyes bis in den Bereich von rund 4.600 bis in der Spitze auf knapp 5.000 Punkte mit den Abverkäufen in Folge bis auf dann rund 2.200 Punkten hier in 2022. Also es war schon noch nach der Pandemie, muss man sich auch mal vorstellen. Es wurde auch nochmal getestet, aber im Großen und Ganzen, Sie sehen es, bewegt man sich hier im Fernen Osten eher seitwärts. Und jetzt sind wir hier an einem Bereich angekommen von unten, also bei rund 2.200 Punkten sind wir wieder abgeprallt und haben jetzt im Hang Seng eigentlich einen ganz interessanten Bereich, nämlich die Mitte der Range, die, schauen Sie, immer wieder auch mal angelaufen wurde, ohne dass man wusste, dass es die Mitte der Range ist. Ja, das ist immer ganz spannend, dann zu sehen. Und von dort aus sind wir auch gerade abgeprallt Anfang September, wir sind im Monatschart, und jetzt geht es hier so ein bisschen abwärts. Ja, wie könnte es hier weitergehen? Jetzt kann man sich überlegen, okay, Hongkong ist nicht China, aber irgendwie ja schon, aber noch nicht komplett. Führt so ein gewisses Eigenleben. Nichtsdestotrotz ist Hongkong ja nicht völlig losgelöst von Mainland China, sondern ist natürlich beeinflusst. Und bei all den Schwierigkeiten, die in China momentan noch sind, ja, darf man natürlich auch nicht verleugnen. Es gibt natürlich auch da ökonomische Schwierigkeiten, Immobilienblase. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier nochmal zurücklaufen auf die 2200 Punkte, dass die aber idealerweise halten und sich der Hang Seng dann von dort aus entsprechend halt auch erholt und wieder in den Bereich zurückläuft, 3300 Punkte, 400, 500 Punkte. Und je nachdem, wenn es eben gut läuft, aber da muss eben einiges auch zusammenkommen, dann darüber hinaus läuft. Also im Großen und Ganzen kann ich mir am ehesten vorstellen, dass wir uns hier in der unteren Hälfte der Gesamtrange bewegen. Muss man mal schauen, wie weit und wie lange das dann eben dementsprechend braucht, um halt hier ja, sich wieder in die Richtung 3400 Punkte zu bewegen. Dann habe ich auch noch mitgebracht den Shanghai Composite Index. Das ist der, wo die Kollegen von Mainland China, auch die Investoren von Mainland China, immer wieder drauf schauen und auch hier ist das Stichwort langfristige Seitwärtsbewegung. Ja, so, und da sind wir vom oberen Bereich gerade abgeprallt. Ja, hier gab es so die Intervention seitens der Notenbank, der chinesischen Notenbank, massive Aufwärtsbewegung, die dann sofort wieder abverkauft wurde, drei Wochen später, wir sehen es im Wochenchart. So, aber wir sind ja auf einem etwas höheren Niveau und auch hier kann ich nochmal die Mitte einzeichnen, dass wir die hier auch entsprechend haben, ungefähre Mitte. Also es ist ja nicht so, dass man hier in den Aktienmärkten Lineale anlegt, aber mir schon, schauen Sie, funktioniert wirklich immer wieder mal die Mitte sich mit zu notieren. So, für den Shanghai Composite kann ich mir das Gegenteil von dem vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns, also von dem, was im Hang Seng war, dass wir uns nochmal hier an die Mitte ranbewegen, aber uns auf der oberen Hälfte bewegen, einfach aus der Idee heraus, A, die Regierung in China wird alles daran setzen, dass die Wirtschaft weiter wächst, dass es vorangeht. Nummer eins, es gibt genug Geld, das in China zur Verfügung steht, für allerlei Investitionen. Ja, das ist die zweite Geschichte, und zwar weltweit, was eben auch immer wieder damit verbunden ist, dass chinesische Firmen die Investitionen, also nicht die Investitionen, sondern die Aufträge übernehmen, die Ausführung übernehmen. Denn Sie können sich vorstellen, wenn ein Flughafen gebaut wird, dann kommt da komplett alles aus chinesischer Hand, vom chinesischen Arbeiter, chinesische Firma, alles, was China da reinbringen kann, wird reingebracht. Punkt. Das ist der Deal. Und dementsprechend werden natürlich auch die Unternehmen weiterhin dann davon profitieren, ja, von den chinesischen Investitionen. Und deshalb ist hier die Grundidee, dass wir eigentlich uns eher im oberen Bereich aufhalten sollten. Es mag natürlich mal, wie immer, ein bisschen unsauberer da durchdippen, aber im Großen und Ganzen kann ich mir eben wirklich vorstellen, dass wir uns mittelfristig hier in der oberen Hälfte bis auf 3.700 Punkten bewegen können. Ja, was ich noch nie gezeigt habe oder selten, ich glaube, irgendwann habe ich bestimmt mal gezeigt, den Bovespa. Der Index aus Brasilien, wie sieht es denn hier in Brasilien eigentlich aus? Alle Welt spricht immer davon BRICS und BRICS heißt ja nichts anderes als Brasilien. Ja, plus die anderen eben, die RICS. Aber Brasilien ist mal die erste Geschichte dabei. Ja, wie sieht es hier aus? Ja, wir sind angekommen an einer langfristigen Unterstützung. Wir sind jetzt hier angekommen im Monatschart. Aber Sie sehen, dass Brasilien eine langfristige positive Entwicklung hat. Jetzt wo von 2016, dann gab es ja mal eine ganz scharfe Korrektur, kann man auch als Crash bezeichnen, wenn man sich mal eben halbiert. Nichtsdestotrotz, 2020, März 2020, auch das hier ist ja der Corona-Crash, ja, dann ging es von hier aus dann wieder relativ steil nach oben, unterbrochen von der Korrektur. Und jetzt ist man dann länger an diesem, starken Widerstand lang gedümpelt, aber hat sich doch im Niveau immer weiter dann auch hochgeschoben, also dass man dann final hier rausgebrochen ist und jetzt eigentlich relativ vehement nach unten durchgebrochen ist. Das ist natürlich die Frage, und wir sind im Monatschart, also deshalb, das ist jetzt hier keine Feinmechanik, sondern hier geht es wirklich um das große Bild. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir noch zurückgehen auf die 113.000 Punkte, um von dort aus dann wiederum nach oben zu laufen. Ja, also Sie sehen, ich halte die Entwicklungsländer, also die BRICS-Staaten, momentan bei all den Schwierigkeiten für interessanter, gerade wenn es um langfristige Investitionen geht, einfach weil da mehr Möglichkeiten momentan noch bestehen und eben sich viele Dinge lösen können. Und da gilt insbesondere der Blick auf Argentinien. Hier der Merval, also S&P Merval Index, können wir mal verfolgen. Sie sehen, hier ging bis 22 praktisch gar nichts, ja, im Vergleich. Ja, dann haben wir hier März 24, dann haben wir hier Januar 24. Im Tief lagen wir hier bei Eröffnung Januar 929 Punkte. Und jetzt sind wir bei, oder 929.000, wie auch immer, jetzt sind wir hier bei 2,577. Also schon eine gewaltige Rallye. So sieht ein schöner Aufwärtstrend aus. Und jetzt ist die Frage, was kann man jetzt daraus analysieren? Offen gesagt, wenn man rein nur von der technischen Seite gehen sollte, dann weiß man, die 200-Tage-Linie ist weit entfernt. Das heißt, das Rückgangspotenzial ist groß. Die 200-Wochen-Linie, die ist noch nicht mal losgelaufen und wir sind massiv überkauft, wenn es um die Slow-Stochastik geht. Jetzt ist die Frage, kann man sich jetzt darauf allein verlassen? Wir haben ja schon mal so ein Umkehrsignal im Wochenchart mit einem Hammer, der weder ausgelöscht noch bestätigt wurde. Das heißt, alles in allem kann man natürlich jetzt schon auf die Idee kommen zu sagen, ja, sollte das hier nochmal runtergehen, dann kann sich der Index hier nochmal so ein bisschen dem Ganzen annähern. Was offen gesagt auch gesund wäre, na, dann hat auch der 200, die 200-Tage-Linie ein bisschen Zeit, nochmal daher zu laufen. Na, das wäre so eine Möglichkeit, die man mal im Auge behalten könnte. Auf der anderen Seite, und das ist eben das Überraschungspotenzial, ist nach einem Jahr Reformen in der Wirtschaft und im Staatswesen mit Milei und damit auch in der Währung, ja, alles möglich. Und das heißt, die Korrektur kann kommen, muss aber nicht. Und das, was wir hier dann sehen, kann noch eine extrem steile Rallye werden. Nämlich genau in dem Moment, wenn die Marktteilnehmer feststellen, dass es jetzt eigentlich erst richtig losgeht. Das heißt, Argentinien ist hochspekulativ, war es schon immer, offen gesagt. Aber bietet entsprechendes Potenzial. Deshalb aus meiner Sicht, wenn man sich den argentinischen Index anguckt, und dafür gibt es ja auch ETFs bestimmt, ja, dann kann man sich Rücksetzer mal anschauen und dann dort entsprechend auf Umkehrsignale achten. Denn das wäre aus meiner Sicht durchaus eine interessante Möglichkeit, sich mittel- aber auch langfristig an einem Land oder in einem Land zu engagieren, das momentan irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm hat, was aber Potenzial hat, um weiteres Wachstum mitzubringen. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass sich Argentinien auch an BRICS angeschlossen hat, sich an China annähert und damit eben Teil eines großen Ganzen wird. Und Sie merken eben auch, dass sich viele Länder sich ein Stück weit von den USA abwenden, was wiederum die USA so ein Stück weit in Bedrängnis bringen könnte. Heißt also, wir haben diese beiden großen globalen Blöcke, USA mit ein bisschen Europa, aber China, BRICS, massiv. Es ist die Frage, und das ist nicht für 2025, auch nicht bis 2030 zu beantworten, das ist eine Frage, die wird uns überdauern, aber es ist die Frage, wer macht das Rennen? Durchaus spannend zu beobachten. Wir werden das Ganze verfolgen und in der kommenden Woche geht es dann wieder ganz normal, auch mit den Indizes und auch mit den Aktienwerten weiter. Aber ich denke, jetzt an der Stelle, glaube ich, haben wir einen ganz guten Überblick über das, was uns so erwarten kann. Ich hoffe, es bin nicht zu bearish, eigentlich ja nicht. Ja, ich spreche ja nur von Korrektur. Aber die Korrektur ist notwendig und aus meiner Sicht ist die Korrektur insbesondere in den USA und damit am Ende fairerweise auch in Europa, damit auch im DAX und auch nochmal im SMI, zumindest ein Stück weit, einfach da. Und es wird sich zeigen, wie weit die Korrektur geht. Noch ist da gar nichts verloren. Eine Korrektur bedeutet eigentlich immer auch nur, dass Kaufinteresse abgefragt wird, abgeprüft wird und sich dann eben die Frage stellt, wer ist denn noch interessiert, wer will jetzt zu günstigen Preisen nachkaufen. Und wenn es dann genug gibt, dann ist ja alles in Ordnung. Wenn es nicht genug gibt, naja, dann muss man sich eine andere Frage stellen. Die gilt es aber nicht jetzt zu klären. In dem Sinne, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Jahreswechsel, einen wunderbaren Superstart ins neue Jahr, ein erfolgreiches, gesundes, befriedigendes, wie auch immer, geiles Jahr 2025. Machen wir uns auf viele Höhen, aber auch die eine oder andere Korrektur, ja, vielleicht auch im Leben, das gehört auch mit dazu, bewusst oder bereit und genießen einfach die Fahrt. In dem Sinne, alles Gute, Ihr Wieland Alt. We'll be right back.